Hallo und herzlich willkommen zur ja schon 10. Folge hier während der Paralympics. Mein Name ist Philipp Wegmann und wie immer wird der auch hier präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und es ist die letzte Folge, zumindest dieser Spiele. Ich sage nachher nochmal was, wie es danach weitergehen wird. Aber vorerst ist das von diesen täglichen Zusammenfassungen die letzte Folge. Und die darf ich zum Glück auch wieder nicht alleine machen, sondern habe hier zu später Stunde mir noch zwei Gäste eingeladen, wo ich mich sehr freue, dass die sich noch erbarmt haben. Nee, so schlimm ist es nicht. Dass sie noch netterweise hier in das kleine Studio im Deutschen Haus gekommen sind. Einmal Kevin Müller und einmal Simon Ommer vom Deutschen Behindertensportverband. Hi, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Grüße euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ihr seid beide aus dem Bereich Presse, wenn man das so groß überschreiben will, Presse, Social Media. Deswegen habt ihr auch natürlich immer irgendwie mal einen engeren Draht vielleicht auch zu dem einen oder anderen Athleten und deswegen können wir darüber auch ein bisschen quatschen. Und würde sagen, wir gucken aber erstmal ins Sportliche rein, denn das war ja heute auch noch Programm. Nicht mehr so viel, aber ein bisschen schon noch was. Und zwar gab es in Tesero die 20 Kilometer in der freien Technik im Langlauf und da gab es Silber für Anja Wicker. Und da hören wir sie direkt mal an.
Ich weiß nicht, ich habe keine Worte mehr, wirklich. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich heute erwarten soll. Oder eigentlich bin ich ohne Erwartungen wirklich ganz neutral heute rangegangen. Dann noch bei dem komischen Wetter, da weiß man auch nicht, wie sich die Strecke verhält. Und ja, vom ersten Meter habe ich irgendwie mein Tempo einfach gefunden. Ich habe gemerkt, der Ski läuft und der Ski hat 7 Runden gehalten, unglaublich. Und meine Arme irgendwie auch. Ich habe ja sogar am Ende noch zugelegt dann. Lief einfach super gut. Ich habe ja dann, keine Ahnung, 4 Zwischenzeiten auf der Runde immer bekommen und habe gemerkt, ich bin super gut dabei und das gibt dann einen richtigen Flow.
Du hast die Strecke schon angesprochen, wie war es denn? Also nass ja wahrscheinlich am Anfang?
Nass war es auf jeden Fall, ja, die Spuren auch nicht mehr ganz so tief, aber es war schnell. Also Gott sei Dank hat es dann auch aufgehört zu schneien wieder recht bald und es lag nichts in der Spur. Also war super gut zu laufen, hat richtig Spaß gemacht, schon eher meine Bedingungen heute.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es jetzt auch die erste paralympische Medaille im Langlauf.
Ja,
ordne das doch vielleicht nochmal kurz ein.
Ja, das war also wirklich der Traum. Überhaupt eine Medaille hier zu gewinnen war der Traum, aber die letzten 8 Jahre habe ich so hart an meiner Langlaufform, an meiner Laufform gearbeitet. Und das ist jetzt wirklich die Krönung, auf dem Podium zu stehen bei den Paralympics. Ich habe jetzt nicht mehr dran geglaubt, also das im 20er zu schaffen, ist einfach abartig, ja.
Heute Abend, ihr fahrt ja nicht nach Cortina, aber habt ja, glaube ich, zusammen geplant, noch einen kleinen Abend. Wird da dann auch ein bisschen angestoßen, ein bisschen gefeiert?
Da wird auf jeden Fall angestoßen, ja. Aber ich habe gerade schon gesagt, irgendjemand anders muss, glaube ich, das Glas für mich halten, weil ich so schwere Arme habe. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wir finden einen Strohhalm und dann wird gefeiert.
Also Strohhalm für Anja Wicker und die Party kann losgehen. Ich finde das immer ein Wahnsinn bei ihr, weil sie ist ja sitzende Klasse. Macht ja alles aus den Armen raus. Also kein Wunder, dass irgendwann vielleicht der Strohhalm nicht mehr gehalten werden kann. Und dann merkt sie vielleicht die 20 Kilometer doch. Simon, wie hast du sie wahrgenommen, Anja Wicker? Die ist ja auch ein Urgestein, sammelt auch wirklich eigentlich ja immer schon Medaillen in den letzten Spielen. Wie war sie so drauf? Die wirkt immer sehr locker in diesen Interviews.
Ja, absolut. Man muss das, glaube ich, echt mal wirklich wertschätzen. Anja ist in den 10 Wettkampftagen oder den 9 Wettkampftagen waren es 7-mal an den Start gegangen, 3-mal im Biathlon, 4-mal im Langlauf, hat 3-mal auch im Biathlon eine Medaille geholt. Und heute dann mit Silber ihre erste Medaille im Skilanglauf überhaupt bei den Paralympics. Das ist wirklich super, super stark. Und dann über die 20 Kilometer einfach beeindruckend. Das war eine richtige Willensleistung.
Ja, dass die wirklich auch bei so vielen Wettkämpfen gestartet ist, ne, habe ich auch nochmal gedacht. Einfach krass, dass da irgendwie, wie man den Muskelkater auch immer überspielen konnte oder wie auch immer das geklappt hat. Vor allen Dingen ist sie ja auch, es gab ein paar Krankheitsfälle auch, dann ist sie auch ausgewichen. Das war auch noch ein Thema in Tesero. Ne? Wie hast du das wahrgenommen? Einige konnten ja auch nicht an den Start gehen. Wir hatten gestern im Ton Sebastian Marburger, der hinten raus einfach nur noch sich einen abgehustet hat quasi.
Wir hatten dann schon den einen oder anderen Fall, der dann auch abreisen musste. Also es hat uns schon die Erkältungswelle zur Unzeit getroffen, leider. Trotzdem glaube ich, dass das Team noch wirklich das absolut Bestmögliche aus den Bedingungen herausgeholt hat und ja auch wirklich mit 14 Medaillen eine wahnsinnige Leistung gezeigt hat. Und ich bin schon der festen Überzeugung, wenn die Erkältungswelle nicht gewesen wäre, dass wir noch mehr Medaillen geholt hätten und dass wir auch noch die ein oder andere Farbe sich noch unterschieden hätte von unserer jetzigen Ausbeute. Also von daher hat das Team es schon geschafft, dass wir heute immer noch mit vielen Athleten an den Start gehen konnten und ja auch dann nochmal einen wirklich guten Abschluss hatten mit der Silbermedaille für Anja Wicker.
Zum Medaillenspiegel kommen wir gleich auch nochmal kurz. Eine, die auch, glaube ich, sich ein bisschen mehr erhofft hatte, war Catherine Marchand, wird heute Zehnte, ist bei ihrem anderen Rennen dann auch Vierte geworden, dieser undankbare vierte Platz, da hatten wir in der entsprechenden Folge auch drüber gesprochen. Ihre Geschichte sowieso eigentlich irre, vor 14 Monaten eigentlich das erste Mal so richtig in den Wettkampfsport, im Wintersport eingetreten mit ihr. Sprechen wir aber nochmal, das kann ich vorweggreifen, in einer Recap-Folge, also wo wir nochmal ein bisschen zurückgucken auf die Spiele und vielleicht schon mal ein bisschen vorausgucken auf LA, also da werden wir nochmal länger mit ihr sprechen. Ja, Marco Meyer wird Siebter heute im Rennen. Johanna Rechtenwald, ein Beispiel, was du gerade genannt hast, Kevin, konnte dann nicht starten, ist ja eigentlich auch immer eine Medaillenkandidatin fürs deutsche Team, ne?
In den Biathlon-Rennen sicherlich noch stärker einzuschätzen als im Langlauf, aber ja, ich denke, sie wäre heute schon sehr gerne nochmal zum Abschluss gelaufen und hätte auch sicherlich nochmal eine vordere Platzierung erreicht, aber da ist es dann schon einfach schade für die Athleten, dass sie es dann halt zum Höhepunkt alle vier Jahre, dass es dann leider sie so erwischt hat.
Len Katzmeier wird Fünfte und Lennart Volkert wird Vierter. Er ist damit nicht komplett zufrieden irgendwie. Es war wieder ein vierter Platz, der dritte bei den Spielen für ihn. Simon, du hast ihn da vielleicht auch das ein oder andere Mal getroffen vor Ort. Ja, wie hast du ihn da wahrgenommen? Hat das frustriert so nach jedem Rennen oder hat er immer wieder neue Motivation fassen können?
Ja, so wie ich Lenny kennengelernt habe, ist ein unglaublich positiver Mensch, der auch für super viel Stimmung in der Mannschaft gesorgt hat. Hat jetzt innerhalb von 3 Tagen 3-mal den 4. Platz belegt, also 3-mal knapp die Medaille verpasst im Biathlon, dann gestern in der Staffel und heute über die 20 Kilometer. Das ist auf der einen Seite natürlich schade, klar. Auf der anderen Seite waren das aber seine ersten Paralympics. Er ist noch so jung und ja, es ist trotzdem eine beeindruckende Leistung und darauf lässt sich, glaube ich, aufbauen.
Definitiv ja einer dieser jüngeren Garde, wo man jetzt so vielleicht hinguckt und sagt, das kommt nach. War ja auch Thema auf der Abschlusspressekonferenz gestern. Wie sieht die Zukunft aus im Wintersport? Und genau, da gehört er natürlich dazu. Wir springen einmal zum Ski-Alpin, denn auch da gibt es eine jüngere Garde, die quasi nachkommt. Alexander Rauen wird Neunter mit Guide Jeremias Wilke. Christoph Glötzner wird Siebter. So ganz, ganz zufrieden ist er damit aber nicht.
Es geht. Eigentlich war schon das große Ziel eine Medaille, jetzt vor allem hier im Slalom. Aber jetzt gerade mit den Umständen und alles und den 2 Ausscheidern davor ist es, glaube ich, schon ein Ergebnis, wo man mitleben kann zumindest. Und mein erster Finish bei Paralympischen Spielen, deswegen ist auch schon mal ein Teil Erfolg, auch wenn natürlich das große Ganze jetzt leider nicht erreicht worden ist.
Ich wollte gerade sagen, endlich hast du ein Ergebnis drinstehen. Wie fühlt sich das an?
Ja, es ist Erleichterung. Bestimmt, also wäre ich jetzt vielleicht wieder im ersten Durchgang ausgeschieden. Es wird ja nicht besser für die nächsten Spiele, deswegen ist es vielleicht auch nicht schlecht, einfach mal ein Ergebnis zu haben. Und darauf kann man aufbauen. Ich bin auch so vor allem in der Superkombi und mit dem Riesen, da war ich vor allem sehr zufrieden mit meinem Skifahren. Klar waren die Ausscheider leider dabei, aber ich glaube, das kann ich aufbauen und da ja mit vollem Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen.
Ja, dass er da direkt Ambitionen hat für die Zukunft, finde ich, klingt auf jeden Fall gut. Und er ist ja sehr ambitioniert, Kevin, ne? Dass er sagt, er hat eigentlich auf Medaillen geschielt. 22 konnte er noch nicht ein Rennen beenden, lief ein bisschen unglücklich. Aber er ist ja definitiv einer, auf den man eigentlich hoffen kann in der Zukunft aus Sicht des deutschen Parawintersports, oder?
Ja, absolut. Also er hatte halt leider 2022 bei seiner Premiere in Peking das Pech, dass er sich verletzt hatte, dass er dann auch nur im Slalom antreten konnte, dass er da dann leider ganz kurz vor Schluss ausgeschieden ist. Somit ist er ohne Paralympics-Platzierung hier angereist. Dann hatte er das Pech, dass er im Super-G, fand ich wirklich einer grandiosen Leistung, da hat er das Herz in die Hand genommen, hat richtig gutes Rennen runtergebracht, ist dann leider ausgeschieden, obwohl er von den Zwischenzeiten her richtig, richtig gut unterwegs war. Riesenslalom hat ihm, glaube ich, nicht, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, ist er leider auch dann ausgeschieden. Deswegen hat er sich natürlich jetzt für den Slalom schon einiges vorgenommen, ist auch seine Paradedisziplin, hat auch schon im Weltcup Ergebnisse eingefahren, dass er es im Slalom aufs Treppchen geschafft hat. Damit war er der erste Deutsche, der es aufs Treppchen geschafft hat, seit Gerd Schönfelder. Von daher zeigt es, wie schwierig das auch einfach ist, in den Klassen es unter die Top 3 zu schaffen. Es war trotzdem sein Ziel. Jetzt hat er heute einen 7. Platz. Ich glaube, ja, ein bisschen mehr hat er sich erhofft. Er kann es aber, glaube ich, gut einordnen. Und wie er es auch gesagt hat, ist er einfach froh, dass er jetzt im 4. Anlauf dann sein erstes Paralympics-Resultat hat.
Dass er mal da was in seinen Lebenslauf schreiben kann, quasi. Genau, war ja auch Thema da im Interview. Leon Gensert kann das leider noch nicht. Er hat sein Rennen nicht beendet. Den haben wir auch hier über ein Jahr jetzt begleitet. Aber auch bei ihm gilt ja, da war das erste Ziel einfach wirklich mal dabei sein und reinschnuppern. Hat er auch mit uns immer im Podcast oft genug gesagt. Der Bundestrainer Justus Wolf, der zieht auch ein Fazit und das ist zweigeteilt.
Hinsichtlich der Medaillenanzahl sind wir nicht zufrieden. Wir haben eigentlich mit 5 Medaillen gerechnet oder auf 5 Medaillen abgezielt. Wir sind aber mit vielen Einzelleistungen sehr zufrieden. Also die 2 paralympischen Goldmedaillen von der Annalena oder die Silbermedaille in der Superkombination. Wir sind enorm zufrieden oder eigentlich über jegliche Erwartung hinaus zufrieden mit der Andrea Rotfuß. Das waren wirklich 2 enorm schwierige Jahre für sie. Bei Anna-Maria haben uns vor allem im Slalom mehr ausgerechnet. Irgendwie hat sie auf dem einfachen Hang, einfache Kurssetzung, das Gaspedal nicht gefunden, das Können und eigentlich auch die entsprechende begünstigende Klassifizierung hätte sie. Ja, sie ist von der Platzierung in Kaderplätzen geblieben, da muss man zufrieden sein. Ansonsten bei den Jungs sind wir mit Christoph Klötzner 2 Ausfälle, sieht auf dem Papier nicht gut aus, aber wir sind sehr zufrieden mit seinen Zwischenzeiten bis zu den Ausfällen. Da hat er gezeigt, er kann dabei sein. Rauen und Gensert stand alles unter dem Stern Erfahrung sammeln. Gensert sowieso noch ein Athlet mit einem sehr jungen Trainingsalter. Beim Alexander Rauer mit Plätzen 9 und 2x11, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir zufrieden. Mehr war nicht drin, weil bei ihm liegt einfach aus unserer Sicht eine Klassifizierungsproblematik vor. Wenn man es mit den von uns ermittelten und uns über wirklich intensive Untersuchungen ermittelten Werten quasi die Klassifizierung stimmen würde, wäre er Plätze 4, 5, 6, was halt dann schon auch eine ganz andere Partie wäre. Und Maja Fügenschuh ist natürlich, da war das Dabeisein das einzige Ziel und sie hat sich über alle Erwartungen verkauft und auch sie wird hoffentlich dann 2030 davon profitieren.
Also das ist die Zusammenfassung über jeden und jede einzelne Sportler und Sportlerin des Bundestrainers. Für mich so ein bisschen irgendwie, sagt er ja auch oder spricht er auch an, das Thema Andrea Rotfuß, für mich ist das irgendwie die Geschichte der Spiele so ein bisschen gefühlt. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das so mitnimmt. Das ist noch sehr früh, um jetzt da so, vielleicht muss man das mal sacken lassen, die Paralympics, aber als ich so nachgedacht habe, was ist mir so im Kopf geblieben? Ich habe das, glaube ich, auch in den letzten Folgen immer mal wieder ein paar Mal gesagt, diese Comeback-Story, also gar nicht, dass sie überhaupt mitfährt, sondern dass sie dann auch noch so abschneidet. Du kennst sie auch relativ lange, Kevin. Du hast schon 8 Spiele mitgemacht. Da waren ja auch entsprechend viele Winterspiele dabei. Kennst du ja auch entsprechend dann Andrea lange. Also das finde ich schon, ist einfach eine coole Geschichte, dass sie nochmal so abschneidet.
Absolut, also bekomme ich Gänsehaut, wenn wir nur drüber sprechen. ich kenne sie seit 2014 bei den Paralympics in Sochi, als sie auch Paralympicsiegerin geworden ist. Von daher kenne ich dann auch die guten Zeiten, die Erfolge mit ihr. Die letzten 2 Jahre waren für sie, glaube ich, unfassbar schwierig. Sie hat sich für sich selbst aber auch entschieden, dass sie das öffentlich machen wollte. Das hat sie, dass sie da einfach wirklich einen ganz bewussten Umgang mit den Depressionen einnimmt. Und als sie dann jetzt wirklich im Weltcup die entsprechenden Ergebnisse eingefahren hat, dass sie die Nominierung oder die Qualifikationsnormen erfüllt hat, ich glaube, da war das ganze Team einfach mega happy, sie natürlich auch. Und deswegen war eigentlich für sie auch schon, dass sie es überhaupt hier hingeschafft hat, 20 Jahre nach ihrer ersten Paralympics-Teilnahme 2006 in Turin, also ebenfalls in Italien. Von daher, allein durch die Teilnahme hat sich dann irgendwie der Kreis schon ein bisschen geschlossen. Ich glaube, große Erwartungen hatte sie selbst nicht an sich, hatten alle anderen eigentlich auch nicht. Und dann fährt sie hier 2 wirklich so famose Rennen. Das war absolut beeindruckend, dass sie da im Super-G und im Riesenslalom jeweils auf den 4. Platz fährt. Wir hatten ja sogar im Riesenslalom noch gezittert, gehofft, dass es vielleicht sogar noch für die Bronzemedaille reicht. Das war ganz, ganz knapp. Also von daher auch für mich eine der Geschichten dieser Spiele, richtig emotional.
Und dann, ich glaube, so habe ich es gestern auch gesagt, nochmal die Kirsche auf der Torte, dass sie dann zur Fahnenträgerin ernannt wurde und das dann entsprechend heute eben bei der Abschlussfeier dann noch gewürdigt wurde. Sie sagt ja, sie fährt nicht mehr weiter. Das klang nicht nach 100%, weil sie irgendwie gesagt hat, ein Hintertürchen lässt sie immer offen. Oder nee, so ganz hat sie es nicht gesagt. Also es klang nach 100%, aber irgendwie, ich weiß es, ich bin mal gespannt.
Also sie hat zumindest jetzt schon von ihrem letzten Paralympics-Rennen gesprochen. Jetzt sind es ja noch 4 Jahre bis zu den nächsten Paralympics. Von daher, wir haben ja auch noch nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft beispielsweise. Das ist dann übrigens auch auf den Paralympics-Strecken in 4 Jahren findet die Weltmeisterschaft nächstes Jahr schon statt. wer weiß, vielleicht gefällt sie auf der Strecke so gut, dass sie ihren Entschluss doch nochmal ändert. Aber eigentlich war sie schon sehr deutlich in ihren Aussagen, dass es das letzte Paralympics-Rennen war.
Also Gerd Schönfelder, der sie auch schon sehr lang kennt, meinte gestern, sie kann es auch machen wie er. Er ist dann, wollte auch schon aufhören, als er 36 war und ist dann auch nochmal, ich glaube Vancouver hat er gesagt, war seinen letzten oder so, da ist er dann auch nochmal gefahren mit 40. Also Punkt, Punkt, Punkt. Erstmal waren das wirklich, was wirklich eine schöne Geschichte und schöne Spiele von ihr. Was irgendwie, wenn man es so sagen will, ein bisschen negativ hängen geblieben ist, waren die Bedingungen oft auf der Piste oder auch im Skinordischen. Simon, wie hast du das in Tesero vor Ort aufgefasst? Da ging es immer viel ums Salzen, dass das nicht mehr passiert ist. Wenn du da so mal dein Öhrchen reingehalten hast in die Athletinnen und Athleten, wurde das aus deiner Sicht, also wurde das zu groß gemacht oder war das schon einfach wirklich im ganzen Dorf auch einfach da Thema?
Ja, für uns Zuschauer waren die Bedingungen auf jeden Fall exzellent. Wir hatten jeden Tag Sonne und oft auch zweistellige Temperaturen. Für die Athleten und Athletinnen war es definitiv nicht immer so einfach, das ist ganz klar. Die sitzende Klasse, die ist meistens morgens startet, die hatten es dann noch ein bisschen besser, da war der Schnee noch ein bisschen fester. Zum Mittag hin für die stehende Klasse und die Klasse mit Sehbehinderung wurde es dann schon etwas matschiger und dadurch auch mit Sicherheit schwerer. Aber ich glaube schon, dass die Verantwortlichen das ganz gut im Griff hatten mit dem Salzen. Es wurde sehr, sehr viel daraus gemacht. Man hat sehr, sehr viel gelesen und letztlich waren die Athleten meistens schon relativ zufrieden mit der Strecke. Und man muss ja auch sagen, alle Athleten, die gestartet sind, hatten dann im Endeffekt auch dieselben Bedingungen. Von daher war es, glaube ich, schon ein fairer Wettkampf.
War ja auch hier Thema in Cortina nochmal. Da hat aber auch Justus Wolf, der Bundestrainer Ski Alpin, auch nochmal die Verantwortlichen gelobt, hat gesagt, dass, weil hier es jetzt letzte Nacht so wahnsinnig geschneit hatte, dass dann nochmal nur eine ganz kleine Startverschiebung sein musste und da die Piste nochmal entsprechend gut präpariert wurde. Also ich glaube, da wurde immer sehr schnell dann doch gehandelt. Was ich bei Skinordisch noch im Kopf hatte, was mir irgendwie hängen geblieben ist, ist die Spiele von Leonie Walter, die einmal diese Zurückstufung hatte in einem Rennen und dann jetzt nochmal diese wahnsinnig lange Juryentscheidung vor gestern war es, glaube ich. Ne? Hast du mal mit ihr sprechen können? Weil ich immer denke, sie ist ja noch relativ jung. Wie steckt die das dann weg? Ne? Man wartet da auch bei diesen Entscheidungen oder kriegt dann so mit, jetzt wurde ich zurückgestuft, wieso? Und dann hast du da einen Eindruck von ihr?
Ja, tatsächlich schon. Ich habe mit Leonie gesprochen und auch mit ihrem Guide Christian. Ich war relativ nah dabei, als das dann alles entschieden wurde. Die beiden waren tatsächlich sehr, sehr klar und sehr, sehr ruhig. So haben sie zumindest nach außen gewirkt und haben die Entscheidung dann einfach so akzeptiert, wie es dann passiert ist.
So hat sie es, glaube ich, auch im O-Ton gesagt. Ich meine, am Ende können sie auch nichts machen. Ne? Also man kann natürlich immer einen Einspruch einlegen und so, aber das hat auch dann auch irgendwann ein Ende. Ne? Ich fand es aus sportlicher Sicht, von jetzt der Ferne betrachtet, eigentlich auch, finde ich es eigentlich immer im Sinne des Sports, dass es dann zum Beispiel zwei Bronzemedaillen gegeben hat bei dem einen Rennen. Ich finde das eigentlich ganz cool so. Und in dem Sinne war es ja auch zugunsten von Leonie, ne, dass sie jetzt eine Medaille dann damit noch mitnehmen konnte. Aber klar, diese Entscheidung hat einfach ewig gedauert. Ich wollte auch nochmal Danke sagen an euch beide auch, weil ihr auch immer wieder O-Töne eingeholt habt, die ich hier im Podcast einspielen konnte. Und ich würde einfach mal die paar Namen hier alphabetisch runterlesen. Dann fühlt sich niemand benachteiligt, dass da irgendwie ja vielleicht jemand als erstes genannt wird. Das ist einmal Marie Berwinkel, Nico Feist, Dennis Gretke, Ralf Kuckuck, Maketa Mazzoli, Kevin Müller, Simon Ommer und Ben Schieler. Habe ich jemanden vergessen?
Für die O-Töne nicht, ansonsten hatten wir noch drei Fotografen am Start, die auch ganz hervorragende Bilder gemacht
haben. Sehr gerne nennen.
Das war einmal der Tom Weller, der Daniel Kopatsch und der Ralf Kuckuck.
Und der Frank May, der war sogar auch noch hier. Und aber nicht von der Strecke, sondern der hat vom Deutschen Haus Bilder gemacht, bevor wir ihn noch vergessen. Genau, sowieso zum Abschluss, vielleicht nochmal kurz in die Bilanz gucken. Kevin, du hast eben schon nochmal so ein bisschen angesprochen. Zweitgrößte deutsche Team war es mit 40 Athletinnen und Athleten plus dann 8 Guides, 17 Mal Edelmetall. 2-mal Gold, 6-mal Silber, 9-mal Bronze. Vor 4 Jahren in Peking und vor 8 in Pyeongchang waren es 19 Medaillen. Also eigentlich relativ konstant, wie sich das deutsche Team irgendwie hält. Also natürlich jetzt ein bisschen weniger Medaillen, aber jetzt auch kein riesiger Unterschied. Außerdem Platz 4 in der Endabrechnung. Liest sich erstmal gut. Ziel war ja, glaube ich, Platz 6 oder Top 6.
Genau, wir hatten gesagt, wir wollen mit Blick auf die Gesamtzahl der Medaillen unter die Top 6. Jetzt ist es Rang 4 geworden, von daher können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Wenn man auch so ein bisschen die Entwicklung betrachtet, wir waren mit den angesprochenen 19 Medaillen in Pyeongchang in dieser Nationenwertung auf Platz 6. Wir waren in Peking mit ebenfalls 19 Medaillen auf Platz 5 und wir sind jetzt mit 17 Medaillen auf Platz 4. Das spiegelt aber ja auch so ein bisschen die Entwicklung im Parasport wider. Das heißt, wir haben diesmal 26 Nationen, die Medaillen gewonnen haben. In Peking waren es 19 Nationen. Also es wird einfach, die Leistungsdichte wird immer größer, immer mehr Nationen entdecken den Parasport für sich, was ja eine wunderbare Entwicklung ist. Und dass es dann irgendwann, also das ist ja einfach ein Zeichen, dass weniger Medaillen für eine bessere Platzierung in der Nationenwertung zählen. Und wenn man dann noch mit dazu betrachtet, dass wir 31 Platzierungen auf den Plätzen 4 bis 8 hatten, darunter allein 10 vierte Plätze, dann zeigt das einfach, dass wir in der Breite wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt haben, was uns auch einfach zuversichtlich macht für die Zukunft. Natürlich hätten wir uns den ein oder anderen Ausreißer nach ganz oben mehr gewünscht, dass es mehr als 2 Goldmedaillen gewesen sind, aber insgesamt, also wirklich wir haben die Ziele erreicht und wir haben in der Breite ein sehr starkes Ergebnis erzielt.
Das habe ich hier auch noch stehen und das wollte ich auch nicht auf den Tisch fallen lassen, dass es eben diese 4., 5., 6., 7., 8. Plätze auch oft sind, die oft vergessen werden, die aber ja genauso 4 Jahre trainiert haben, einmal das und dann in dem Fall jetzt vielleicht teilweise Hundertstel nur entfernt sind und dann am Ende gucken wir mal auf den Medaillenspiegel, aber das andere ist ja... Es ist ja nur ein Müh entfernt.
Und die meisten gucken ja dann tatsächlich auf den angesprochenen Medaillenspiegel, wo es eine reine Fixierung auf die Goldmedaille gibt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen bewusst uns dann eher die Nationenwertung anschauen und wollen das Ergebnis dann eben wirklich in der Breite betrachten, weil letztlich bei Annalena Forster fehlten einmal 800stel zur Bronzemedaille. Im Ski-Nordisch fehlten ganz häufig weniger als 2 Sekunden zur Bronzemedaille. Also wir waren ganz nah dran, dass es auch noch mehr Edelmetalle werden. Also von daher sind wir gut unterwegs. Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen und werden in 4 Jahren bei den Winterspielen erneut angreifen und wollen uns dann gerne noch weiter verbessern.
Ich habe das Gefühl, dann müsst ihr Simon wieder zu Ski Nordisch schicken, denn du scheinst Glücksbringer gewesen zu sein. Da waren es 14 der 17 Medaillen. Da also schon eine Tendenz, dass Ski Nordisch, ja, so wirklich, dass die den Deutschen eher liegt, zumindest aktuell bei diesen Spielen. Starkes Team, was da einfach vertreten war beim Ski-Nordischen. Also auch bei Ski Alpin, aber.
Wir haben uns ja mal ein bisschen gefoppt, auch im Presseteam. Also der Simon war natürlich der Medaillenlieferant in Val di Fiemme mit 14 Medaillen. Aber für Goldmedaillen hat er tatsächlich kein Glück gebracht. Also überall, wo er war auch mal beim Ski Alpin. An den Tagen gab es keine Goldmedaille. Also wir haben die Goldmedaillen gewonnen. Simon hat uns aber in der Anzahl klar geschlagen. Also von daher war es, glaube ich, sowohl in Cortina als auch in Val di Fiemme und natürlich auch bei unserer Para-Eishockey-Mannschaft in Mailand mit einem hervorragenden 6. Platz. Können wir uns, glaube ich, an allen 3 Standorten nicht beschweren mit dem Abschneiden.
Teilt es wieder so auf bei den nächsten Spielen, wenn es so geht. Annalena, 2-mal Gold, dass dann eben die angesprochenen Goldenen sind in ihrer Sammlung dann Nummer 5 und Nummer 6, was die Goldmedaillen angeht. Erfolgreichste Athletin Anja Wicker, 2-mal Silber, 2-mal Bronze. Erfolgreichster Athlet Marco Meyer, 3-mal Bronze und 1-mal Staffelsilber. Das noch der Form halber, beziehungsweise der Form halber vor allen Dingen noch, wen das interessiert in der Medaillenwertung. Auf 1 China, auf 2 USA, auf 3 Ukraine. Und dann schon die Deutschen, wie angesprochen. Also liest sich, finde ich, ganz gut, würde ich sagen. Ich habe noch so hier stehen auf meinem Zettel, was bleibt. Also so eine Sache haben wir schon angesprochen. Die Geschichte von Andrea Rotfuß zum Beispiel ist, was bleibt. Die Bedingungen, eine zweite Sache, die irgendwie so ein bisschen bleibt. Du hast gerade die dritte angesprochen, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, Kevin, nämlich Deutschland ist im Eishockey wieder auf der Paralympics-Bühne angekommen nach 20 Jahren und hoffentlich das nächste Mal auch wieder dabei. Habt ihr noch irgendwie was euch so in Erinnerung geblieben ist von diesen Spielen, was man ja aufgeschnappt hat oder was jetzt abseits dieser ganzen Medaillenwertung irgendwie ist?
Emotion, ganz klar. Hier war es ja anders als bei anderen Spielen, wo sich die Athleten sportartübergreifend vielleicht auch mal sehen. So war das hier nicht. So hat es sich vielleicht dann hier eher angefühlt wie eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Aber trotzdem war es sehr, sehr emotional, teamintern, und das bleibt auf jeden Fall. Also gerade irgendwie für mich persönlich jetzt der Samstag, also gestern mit den Staffeln. Staffeltag ist ja irgendwie immer so ein bisschen was Besonderes. Da steht man morgens auf, man hat schon ein Kribbeln im Bauch und freut sich da ganz, ganz besonders drauf. Und man jubelt einfach mit. Und auch die Athletinnen und Athleten, die an dem Tag vielleicht nicht am Start sind, die sind dann aber an der Strecke. Dann hatten wir erst in der Mixstaffel den 4. Platz, da haben wir Bronze ganz, ganz knapp verpasst. Und dann in der offenen Staffel haben wir dann die Silbermedaille gewonnen. Das war schon echt großartig. Also das war schon sehr, sehr emotional.
Ein Zusatzpunkt ja dann da auch, dass die Spiele eben wieder in Europa waren, was natürlich aus deutscher Sicht das einfacher macht, vielleicht nochmal Familie und Freunde ein paar mehr Tickets zu besorgen und vorbeizukommen. Das wird das nächste Mal wieder so sein. Dann ist es in Frankreich. Hoffentlich dann wieder ähnlich emotional, ähnlich unterstützend von den Seiten. Aber das war hier im Skialpin ja auch, dass wenn die, ich glaube es war Riesenslalom und Slalom, da sind an einem Tag die Frauen, am nächsten die Männer gefahren und jeweils war das andere Geschlecht quasi zum Unterstützen mit an der Piste dabei. Also das hat auch hier funktioniert.
Und wenn man da noch die Bilder, also die Spiele in Peking vor 4 Jahren, einerseits waren es die Corona-Spiele, dadurch eben gar keine Zuschauer vor Ort. Andererseits muss ich auch sagen, also wie gesagt, meine 4. Winterspiele waren es jetzt schon und sowohl in Pyeongchang in Südkorea als auch eben in Peking, man war nicht in so einer richtigen Winterlandschaft. Jetzt hatten wir hier natürlich auch eher wärmere Temperaturen und jetzt zum Ende hin kam nochmal richtiges Winterfeeling auf. Aber trotzdem, wir sind ja hier in einer der schönsten Bergregionen der Welt. Also ich bin so oft mit einem Grinsen durch Cortina gelaufen, weil es einfach von der Kulisse her so schön ist. Und dann eben wirklich die Tatsache, dass so viele Familien und Freunde von den Athleten hier mit vor Ort waren, sie angefeuert haben. Da waren so schöne Szenen zu beobachten, was einem wirklich, wie Simon auch angesprochen hat, nochmal so richtig Emotionen mitgegeben hat. Und das bleibt für mich auch absolut hängen. Also einerseits diese wunderschöne Kulisse hier und andererseits dann, dass wieder Zuschauer auf den Rängen waren, dass die Athleten ihre Ängsten, ihre Lieben dabei haben konnten, mit ihnen feiern konnten, mit ihnen aber auch Enttäuschungen verarbeiten konnten. Ich glaube, das ist auch den Athleten ganz, 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 ganz wichtig gewesen. Und deswegen freuen wir uns da auf die nächsten Winterspiele in 4 Jahren dann in den französischen Alpen, wenn wir dann bestimmt wieder ähnliche Situationen erleben dürfen.
Wir freuen uns drauf. Wir machen die Paralympics 26 noch nicht ganz zu, denn wir werden jetzt am Mittwoch nochmal mit Maja Fügenschuh und Johanna Holzmann einen Blick zurückwerfen. Dann gibt es auch noch 2 weitere Folgen, wo 2 Gäste zu Wort kommen werden, die jetzt bei den Winterspielen dabei waren und da auch nochmal einen kleinen Rückblick wagen. Wir machen jetzt aber erstmal die Mikros aus. Kevin Müller, Simon Ommer, vielen Dank. Vielleicht seid ihr nochmal bald Gast. Das war jetzt eure Podcast-Premiere, glaube ich, ne?
Podcast-Premiere, wir stehen immer wieder gerne zur Verfügung.
Ja, sehr gut, Profis. Ich bin Philipp Wegmann und mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss und Ciao.